Heute zu Gast als erstes der Co-Gründer von Flix Mobility, Daniel Kraus, und dann der Deutschlandchef von Snap, Götz Trillhas.
Wir haben ja in den letzten Jahren schon auf diesen Trunk Routes, ne, zwischen den großen Städten stark gewonnen und waren in vielen Bereichen Kalifornien schon Marktführer, in manchen waren wir noch auf Nummer 2. Das Komplementäre ist, dass Greyhound ein nationwide Network hat und die wirklich also alles anbinden, ne, was irgendwie auch vielleicht sonst nicht angebunden ist, weil es keinen Flughafen hat und Züge haben die ja eben da drüben nicht so richtig. Das aufzubauen, ne, gegen so eine etablierte Brand wäre für uns also jahrelange Arbeit gewesen, wenn überhaupt. Und jetzt haben wir das Komplementär und sind der Marktführer und können das ausbauen und können dem Fernbus in den USA, glaube ich, nochmal einen Schub geben. Und ich will nicht von der Renaissance sprechen, aber wir glauben schon, dass wir den Gesamtmarkt da jetzt gemeinsam mit den beiden Marken nochmal wachsen können.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Es folgt nun der zweite Auftritt von Daniel Kraus im OMR-Podcast. Der erste ist fast 4 Jahre her, 2017. Damals haben wir gesprochen über die Gründungsgeschichte von Flixbus, wie es damals hieß. Mittlerweile ist so viel passiert, es war dringend Zeit für ein Update. Und wir haben jetzt nicht mehr gesprochen über, wie hat es alles angefangen, sondern jetzt sprechen wir darüber, wie greifen Sie die Deutsche Bahn an mit Ihren Zügen? Wie kaufen Sie ikonische Busfirmen in den USA? Greyhound haben Sie ja vor kurzem übernommen. Und ich habe darüber spekuliert mit dem Daniel zusammen, ob man nicht eine Seite aus dem Playbook von Ryanair klauen könnte und auch vor allen Dingen Produkte bewerben und zeigen könnte in den Fahrzeugen. Man hat ja eine Wahnsinnsreichweite mit den ganzen Produkten von Flix Mobility. Also ganz viel Spekulation und Strategie und Ausblick. Natürlich eine krasse Bewertung. Auch darüber haben wir gesprochen mittlerweile von Flixbus. Ein bisschen Corona-Talk war auch dabei. Und einen Hinweis in eigener Sache hätte ich fast vergessen. Und zwar schreibe ich doch ab sofort einen eigenen WhatsApp-Newsletter namens OMR Picks. Was das sein soll, was diese Picks sind, es ist wirklich kurz und kompakt, könnt ihr alles rausfinden, wenn ihr euch in den Shownotes einfach reinklickt, in diesen Newsletter einfach zustimmt und da wird in den Shownotes bei uns auf der Website, könnt ihr es überall finden und dann komme ich per WhatsApp. Übrigens, wir setzen diesen WhatsApp-Service um mit Charles, so heißt die Firma, die Software dafür ermöglicht und passenderweise, gut für uns, dürfen wir zu ganz, ganz kleinen Teilen auch an Charles beteiligt sein. Aber jetzt direkt rein ins Gespräch mal wieder mit Daniel Kraus. Auf geht's! Herzlich willkommen mal wieder zurück im Podcast, Daniel Kraus von Flixbus. Moin.
Ja, vielen Dank, dass ich das habe, Philipp. Freut mich.
Erzähl mal so ein bisschen, das ist ja das bei euch, dachte ich zumindest, irgendwie naheliegende Thema. Ist für euch schwierige Zeiten gerade oder Corona eine Belastung nach wie vor?
Naja, also geil ist anders. Ich glaube, das braucht mir jetzt keiner mehr erzählen, dass Pandemie und Transport-Mobilität, die werden nicht mehr die besten Freunde. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir durch die Flexibilität des Geschäftsmodells das ganz gut durchmanagen können. Also immer schön unser Angebot an Nachfrage angepasst. Und wir waren jetzt über den Sommer so ein bisschen über 70% vom Vor-Corona-Niveau, was okay ist, aber jetzt nicht so, dass ich in Jubel ausbreche. Es liegt einfach, wie gesagt, an der Tatsache, Pandemie und Mobilität gehen nicht so sonderlich gut zusammen. Aber wir sind da zuversichtlich und du merkst überall da, wo jetzt die Impfquoten hochgehen, wo die Hysterie ein bisschen abnimmt, dass die Leute auch Nachholbedarf haben und dass gerade das Thema so smarter, ökologischer Verkehr, also das, für was Flix steht, das gehört der Zukunft. Da bin ich 100% sicher. Und jetzt müssen wir halt noch ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, bis wir dieses Omikron im Griff haben.
Ja, aber ich meine, ihr habt ja auch, sagen wir mal, euch stark entwickelt, einige operative Moves gemacht, können wir gleich mal drüber sprechen, auch interessant zugekauft, aber vor allen Dingen habt ihr auch an Wert tatsächlich zugelegt. Ihr habt irgendwie vor ein paar Monaten, kam das so langsam raus, Finanzierungsrunde gemacht, also jetzt irgendwie von Unicorn, spricht man schon lange nicht mehr, ihr seid mehr so auf dem Weg jetzt gefühlt Richtung Dekakorn.
Also im unteren Drittel, am Ende des unteren Drittels, am oberen Ende.
Ja, genau, am oberen Ende, also, aber ihr holt euch ja mal so über eine halbe Milliarde an frischem Geld rein, das ist ja schon jetzt irgendwie eine Dimension, als wir vor 3 Jahren sprachen, da war das noch nicht ganz so absehbar unbedingt.
Vor 3, und ich glaube, es ist länger, wir müssen mal nachgucken, aber man darf ja nicht vergessen, wie du es schon gesagt hast, das Geld ist für die Zukunft gedacht, ne? Und die Zukunft bei uns ist nicht nur im Flixbus, sondern eben auch vor allem im Flixtrain, und da investieren wir, aber auch in den Märkten, in denen wir zwischenzeitlich überall unterwegs sind, und wir waren noch nicht Marktführer in den USA, als wir das letzte Mal gesprochen haben, wir waren noch nicht Marktführer in der Türkei und wir waren auch noch nicht in also fast 40 Ländern unterwegs, und das ist natürlich dann einfach eine andere Hausnummer. Wir sind jetzt bei weitem Abstand der größte Fernbus-Anbieter oder die Fernbus-Plattform auf der ganzen Welt, und wir schicken uns an, auch der größte private Zuganbieter in Europa zu werden in den nächsten Jahren. Und das wollen wir auch wieder schnell, kundenfreundlich, digital, ökologisch machen. Und dann braucht man 2-3,50 Mark an Investment. Und das ist der Grund, warum die Bewertung entsprechend steigt, weil wir, glaube ich, einen sehr glaubwürdigen und für uns ambitionierten und jetzt in den nächsten Jahren abzuarbeitenden Zukunftsplan vorgelegt haben.
Also absolut krass. Ich meine, gerade das Thema Schiene schien ja für viele Jahre überhaupt unmöglich, da gegen die Deutsche Bahn oder gegen die sozusagen nationalen Champions, die ja dann so quasi Monopolen auch immer waren, anzukommen. Wie ist da euer Break-in? Also wie kommt ihr da rein? Was hat sich geändert, dass auf einmal jemand gegen die Deutsche Bahn antreten kann?
Also reinkommen war ein bisschen, da war ich schon länger kein Problem mehr, als es überhaupt den Busmarkt gibt. Also du konntest schon vorher im Prinzip private Züge anbieten. Die Herausforderung ist, dass ein Zug dann mega geil ist, wenn du ihn voll bekommst. Dann kann ein günstiger Zug auch wirklich einen günstigen Bus auf gewissen Relationen, da geht es einfach um sehr viel Nachfrage, um sehr viel Verkehr schlagen. Die Herausforderung ist aber eben bisher, dass die privaten Anbieter nicht in der Lage waren, die Züge sinnvoll zu füllen. Und wir haben es halt geschafft, im Thema Ground Transportation neben den Staatsbahnen in Europa oder ich sage mal in der westlichen Hemisphäre die einzige relevante Brand zu bauen, die im Set der Menschen sind. Wenn die sich überlegen, ich komme von A nach B oder ich will von A nach B und ich will nicht fliegen, ich will nicht Auto fahren, was beides ja schlecht ist für die Umwelt, dann ist halt Flixbus immer Teil der Überlegung, und deswegen sind wir in der Lage, auch Züge zu füllen. Und wenn du das kannst, dann kannst du Gas geben, und deswegen können wir das besser, als es bisher der Fall war in dem Markt. Aber das ist kein Walk in the Park, ne? Also wenn wir jetzt uns angucken, und da hoffe ich ja sehr auf die neue Regierung, wie die Staatsbahnen, bei uns natürlich die Deutsche Bahn, gepampert werden, Quersubventionierungen, ne? Das Thema Trassenpreise haben wir jetzt hoch und runter gespielt und vieles andere, da muss schon noch was gemacht werden. Ne? Wir brauchen günstigere Trassenpreise, dass der Wettbewerb stark bleibt und die nicht nur temporär im Corona-Kontext gesenkt bleiben. Und da gab es ja die Diskussion, hast du vielleicht mitbekommen, ob man den DB-Konzern zerschlägt. Wichtiger ist, dass es da transparent gibt und keine Gewinnerführungsverträge, sondern dass das, was die Infrastruktursparte macht, nämlich allen im Markt gute Infrastruktur, / Gleise bereitzustellen, das muss halt in sich geschlossen sein, und da darf nicht der Fernverkehr quersubventioniert werden. Also da ist schon noch ordentlich Arbeit. Wir sind jetzt mittlerweile eben so stark, dass wir da auch die Herausforderungen in diese Richtung annehmen können. Und das waren früher die kleinen privaten Anbieter leider nicht. Aber jetzt gucken wir mal, ja. Also grüne Züge, da wird es noch eine Menge geben in den nächsten Jahren.
Wie ist denn das vom Konzept her? Ich meine, ihr wart ja auch so ein Posterchild von dieser Generation Asset Light. Ne? Also euch gehörten die Busse nicht, euch gehörte die Plattform und die Marke, und ihr habt dann die ganze Orga gemacht. Bei den Zügen ist es, glaube ich, nicht so, oder? Die Züge gehören euch zum Teil schon jetzt eher, ne?
Ähnlich. Also die gehören uns nicht so wie du jetzt in den Laden gehst und einen Bus kaufst, also wenn du den Bus kaufen willst. Aber es ist schon so, dass wir integrierter sind. Ne? Also wir sind ein sogenanntes Eisenbahnverkehrsunternehmen und es ist schon so, dass wir gerade auch ausprobieren, dass wir beispielsweise wirklich alles stellen, was man braucht, dass am Schluss unsere Partnerunternehmen quasi nur noch Leasing bezahlen für das rollende Material und Zugbegleiter bereitstellen, aber alles andere, da kümmern wir uns drum, schlicht und ergreifend, weil das Schienensystem ist etwas integrierter und anspruchsvoller und da gibt es nicht so wahnsinnig viele Anbieter, wie es eben Busunternehmen in Deutschland gibt. Ne? Als wir angefangen haben, ich kenne die aktuellen Zahlen der Branche nicht, gab es fast 5000 Busunternehmen und es gibt offensichtlich keine 5000 Zugunternehmen in Deutschland.
Okay, da musst du also mehr selber machen, aber am Ende habt ihr dann trotzdem eine Situation, die so ein bisschen so best of both worlds ist. Also ihr habt dann das Personal und die Züge selber nicht in der Bilanz, sondern das haben dann eure Partner. Ist es für die Partner attraktiv? Also wenn ich jetzt sage, ich habe Bock, irgendwie Geld zu verdienen, kann ich mich an euch wenden und ich mache dann mit euch gemeinsam ein Zugunternehmen auf und lease mir bei euch einen Zug und stelle die Leute ein?
Das ist attraktiv, ja. Es ist aber natürlich auch aufwendig. Wir erwarten da einiges, ne? Weil es ist ja so, dass wir für gleichbleibende Qualität stehen. Du kannst jetzt nicht, das ist nichts gegen dich, Philipp, wir kennen uns schon lange, aber wenn du jetzt einfach sagst, hier, ich mach das mal und ich habe da noch eine Schwägerin und einen Großcousin und das wird nicht reichen. Ja, wir gucken uns schon sehr präzise an, dass wir da eine anständige Qualität auf die Straße bringen, beziehungsweise auf die Schiene in dem Fall. Und dann ist es auch attraktiv, ja.
Okay, wie viele Partner habt ihr jetzt aktuell in Deutschland so als Größenordnung?
In Deutschland haben wir aktuell 3, nagel mich nicht fest, ne? Ich bin nicht immer am aktuellsten Ohr auf der Schiene bei der Flixtrain GmbH, aber 3 und dann haben wir in Schweden, glaube ich, noch einen und jetzt müssen wir mal gucken, ne? Das große Problem liegt nicht an der Partnergeschichte und das sind deswegen vor allem weniger als jetzt in dem Busumfeld, weil es gibt nicht genug Züge. Also das haben wir uns nie vorstellen können in der Buswelt, dass es das Supply ein Problem ist, weil ich meine, Busse gibt es einfach. Aber du kannst jetzt nicht zu irgendeinem Hersteller gehen, kannst sagen, ich hätte gerne einen Zug und dann sagen, ja, kein Problem, ach, das soll grün sein, super, stelle ich dir nächste Woche auf die Gleise. So läuft es nicht. Und deswegen haben wir ja über die letzten Jahre im Prinzip Zugmaterial, schnelles Zugmaterial, das ist wichtig, dass so um die 200 km/h in der Lage ist zu fahren, ein bisschen schneller noch. Das haben wir zusammengekauft in Europa und refurbished. Ja, und jetzt die aktuellen neuen grünen Flixtrains daraus gemodelt, da gibt es quasi nichts mehr. Ne? Also wir sind gerade in der Situation, dass wir einfach ein Supply-Problem haben und nicht mehr beliebig viele neue Züge jetzt direkt übermorgen auf die Strecke bringen können.
Sagen wir mal, ein Vorteil, den ihr habt natürlich gegenüber den Deutsche Bahn und Co. ist, dass ihr ja auch nur Strecken fahrt, auf die ihr Bock habt, die sich lohnen und dass ihr auch nur Uhrzeiten macht. Ich zum Beispiel, wenn ich meinen Vater nach Hamburg hole, dann gucke ich auch mal sofort Flixtrain. Mal sehe aber, es gibt die Strecke irgendwie Hamburg-Ruhrgebiet, die gibt es halt dann irgendwie nur zweimal am Tag. Gott sei Dank gibt es sie überhaupt, weil das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Achse. Aber das ist schon natürlich ein Vorteil, ne?
Also was die Uhrzeit angeht, das liegt nicht nur daran, dass wir auswählen, welche Strecken sinnvoll sind, sondern du musst halt die Trassen beantragen und da fahren ja nicht nur wir, sondern da fährt natürlich offensichtlich auch die Deutsche Bahn, da fahren andere private Anbieter im Regionalverkehr, da fahren Güterzüge, da fährt alles Mögliche und das muss man ausdiskutieren und dann kriegt man Slots zugewiesen. Du bewirbst dich natürlich für die, die du am sinnvollsten hältst, aber es ist nicht gesagt, dass ich dann immer alle zugeteilt bekomme. Wo du recht hast, ist, dass wir natürlich der Nachfrage orientiert, das ist das, was wir von Anfang an gemacht haben, auch bei den Bussen der Nachfrage orientiert, gucken, wo ist die meiste Nachfrage und da unser Angebot hinbauen. Und genau so fahren wir die Busse und so fahren wir eben auch die Züge. Und rein theoretisch kann das die Fernverkehrssparte der Bahn auch so machen, dass da wahrscheinlich stärkere politische, Befindlichkeiten sind. Das mag sein, aber das Ausschreibegeschäft, das, was wir sozusagen Daseinsfürsorge auch nennen, ne, dass ich von meinem Dorf, wo ich wohne, nach Nürnberg fahren kann, das ist quasi, da müssen wir uns als Volk entscheiden, wollen wir das? Und ich bin für ja und dann muss das eben quersubventioniert werden, das ist das Ausschreibegeschäft. Das ist nicht das, was wir machen, das können wir nicht. Und das muss auch, wie gesagt, unterstützt werden, weil wenn ich sehe, wie viele Menschen bei mir im Dorf in den Zug an, das kann kein Geschäft sein. Das heißt, das ist einfach eine Frage, ob wir das als Gesellschaft wollen, analog der Schweiz. Im Fernverkehr ist es so, dass du natürlich einfach gucken musst, wo ist die Nachfrage und dann musst du das Angebot dahin bauen. Und das ist das Einzige, wie das funktioniert. Und so machen wir es auch, genau. Und bei den Uhrzeiten, wie gesagt, das hat nicht nur was damit zu tun, sondern auch, dass wir uns das alle miteinander teilen, die Infrastruktur.
Wie seid ihr eigentlich in diesen Bereich reingekommen? Also ich meine, bei den Bussen, das kann ich mir noch vorstellen, wie man so als Unternehmer hingeht und sagt, okay, ich spreche mit so Busgesellschaften, rufe die an, die stehen irgendwie im Telefonbuch oder zumindest irgendwo im Netz, die kann man irgendwie alle finden. Und dann spricht man mit denen und dann vermittelt man über eine Plattform, die man nicht schafft, die Aufträge. Aber bei den Zügen, wie ging das denn los? Also wo steckt man da ein?
Es gab eben diese privaten Bahnunternehmen schon länger, wie du es vorhin gesagt hast. Und da gab es einen richtigen Oldie, ne, den Hamburg-Köln-Express, kennst du vielleicht, ne, als alter Hamburger, HKX. Ja, ja. Und es gab wie hießen die denn? Locomore, genau, Locomore, von Stuttgart nach Berlin. Und die haben eigentlich ein cooles Zeug gemacht, aber die hatten eben das Problem, dass sie nicht ein flächendeckendes Netz anbieten konnten. Die hatten quasi keine Zuliefererverbindungen, ne? Und die hatten eben nicht die Plattform wie wir mit Millionen von Besuchern, die immer gucken, wo kann ich hinfahren. Und damit sind die dann, es hat einfach nicht funktioniert und dann sind die auf uns zugekommen. Und dann haben wir eine Partnerschaft abgeschlossen und dann haben wir sozusagen das Ganze reingekippt und grün angemalt und haben es eben fix gemacht. Und das sind unsere Partner letztlich. Die waren teilweise eben vorher auch unter anderer Flagge unterwegs.
Und jetzt selbes Playbook fast schon irgendwie in USA. Ich meine, das ist jetzt die letzten großen Headlines von euch. Ihr habt euch da so eine amerikanische Ikone gekauft, Greyhound. Das sind jetzt wieder Busse, ne? Also ja, nicht genau. Züge in USA. Aber also ich bin selber früher mal Greyhound gefahren in USA. Da gibt es Bücher drüber.
Sag nichts Falsches.
Nein. Also ich habe es damals Student gemacht. Ich fand das gigantisch. Also preislich, auch was man so erlebt, was man für Leute trifft. Aber es ist ja auch nichts Neues. Es gibt ja seit Jahrzehnten Bücher drüber, das ist ja so ein bisschen so eine amerikanische Kulturinstitution, genau. Schon diese Busse. Und dann war diese Firma, ich glaube auch aufgrund der Pandemie so ein bisschen unter Feuer oder wirtschaftlich in Trouble. Und dann habt ihr gesagt, okay, das ist eine Opportunität, wir kaufen uns quasi Greyhound.
Nach meinem Dafürhalten, das ist meine persönliche Meinung, waren die schon länger etwas, ich sag mal, nicht optimal geführt. Ich bin ja auch der Meinung, du kannst aus der Deutschen Bahn mehr machen, aber die Politik ist halt nicht der beste Eigner und genauso war es bei Greyhound. Die hatten vorher einen britischen Konzern als Eigner und der war, glaube ich, und der hatte mit Linienverkehr nichts zu tun. Schon mit Verkehr, aber nicht mit Linienverkehr. Und es ist halt ein eigenes Geschäft, was wir machen. Und deswegen, glaube ich, das war nicht der beste Eigner. Und dann war es natürlich so, dass die Pandemie jetzt dann auch nicht förderlich war, weil hatten wir vorhin schon, Pandemie und Mobilität, egal wo auf der Welt, läuft nicht so richtig gut zusammen. Mhm. Und dann hat sich da für uns einfach eine Möglichkeit ergeben und wie du es schon sagst, also wir sind jetzt auf einen Schlag Marktführer, das ist eine der Household-Brands überhaupt, über 100 Jahre halt, jeder da drüben kennt das und das ist sehr komplementär zu uns. Also wir haben ja in den letzten Jahren schon auf diesen Trunk-Routes, ne, zwischen den großen Städten stark gewonnen und waren in vielen Bereichen Kalifornien schon Marktführer, in manchen waren wir noch auf Nummer 2. Das Komplementäre ist, dass Greyhound ein Nationwide-Network hat und die wirklich also alles anbinden, ne? Was irgendwie auch vielleicht sonst nicht angebunden ist, weil es keinen Flughafen hat und Züge haben die ja eben da drüben nicht so richtig oder nur ganz, ganz wenig. Und das aufzubauen, ne? Gegen so eine etablierte Brand wäre für uns also jahrelange Arbeit gewesen, wenn überhaupt. Und jetzt haben wir das Komplementär und sind der Marktführer und können das ausbauen und können dem Fernbus in den USA, glaube ich, nochmal einen Schub geben. Und ich will nicht von der Renaissance sprechen, aber wir glauben schon, dass wir den Gesamtmarkt da jetzt gemeinsam mit den beiden Marken nochmal wachsen können.
Wollt ihr denn das auch grün anstreichen, wie du sagst? Irgendwie wird das dann irgendwie fixhauen oder so?
Wir behalten die Marke erstmal. Das und, ist einfach zu wertvoll.
Und also, eure alten Sachen werden dann auch zu Greyhound?
Nee, genau. Also die Point-to-Point-Verbindungen, ne? Sagen wir mal Boston, New York. Oder Los Angeles, Vegas. Das wird Flix bleiben. Und das Nationwide Network, das wird Greyhound bleiben. Wir werden natürlich der Cross-Selling und so machen, dass du überall alles Inventar als Kunde haben kannst. Aber du wirst auf der Straße beides sehen, beides finden.
Okay. Und so, kann man, was habt ihr dafür bezahlt? Gibt es da eine öffentliche Zahl?
Nee, es gibt keine öffentliche Zahl, aber es war nicht sonderlich viel, ne?
Weil, also die Zahl, die ich gefunden habe, sagen wir so, die, da ist die Rede zumindest so, ist jetzt nicht irgendwie von euch, aber die konnte man lesen, die ist so irgendwie um die 40 Millionen Dollar.
Ja, du musst immer gucken, da wird ja noch einiges abgezogen. Du weißt ja Enterprise Value versus echter Kaufpreis und so. Und dann, wenn du sagst, sie war nicht von uns, dann war sie wahrscheinlich vom Verkäufer und weißt du, wie es ist. Also vielleicht war es ein bisschen weniger, aber wir fühlen uns sehr wohl. Es war preis-leistungsseitig alles perfekt. Und
wie viele Busse habt ihr jetzt gekauft? Wie viele Busse waren das?
Das weiß ich gar nicht.
Aber sicherlich tausende von Bussen.
Nee. Also 1000 sind es auf keinen Fall. Ich glaube, es ist vierstellig. Aber das weiß ich gar nicht auswendig. Was ich weiß, das wollte ich gerade sagen, ist, du bist da schon ein bisschen unsicher, weil das Modell ein anderes ist, ne? Also du hast du, was wir zum Beispiel gekauft haben, wir haben jetzt, die haben eigene Busse umgebaut, ne? Also wirklich selbst refurbished, ne? Wir haben ein Depot mitgekauft da in Hollywood, wo diese ganzen Requisitenbusse, also das war schon so, dass trotz eines für uns exzellenten Preises und des riesigen Potenzials sind wir da schon erstmal rübergeflogen und haben uns gedacht, na, hoffentlich ist es genauso, wie wir uns das vorstellen. Und du hast da, ich meine, es ist ein Riesenladen, ne? Und die USA ist jetzt, also ist für uns der elementarsten Einzelgeschäfte, wenn du USA Flix und Greyhound zusammenbaust. Und als wir die dann die erste Woche da kennengelernt haben, ey, so eine geile Truppe, das ist der Hammer. Also es ist wirklich, das wird mega. Ich bin nächste Woche wieder drüben und die haben richtig Bock, weil die schon merken, wir stehen für eine Vision, ja, smarte und grüne Mobilität, den Menschen überall auf der Welt barrierefrei zur Verfügung zu stellen. Und wir haben Ahnung, also mehr als der vorherige Eigner von Fernverkehr und von Kundenakquise, was die wollen. Und die sind super excited und wir sind super excited. Also es macht richtig Spaß.
Okay. Sag mal, mittlerweile wird auch solchen größeren Akquisitionen mit den Zügen und allem, seid ihr auch wahrscheinlich als Unternehmen umsatzmäßig massiv gewachsen. Vor der Pandemie gab es diese 1 Milliarde als Umsatzzahl. Kannst du da so ein bisschen Update geben, wo der gerade steht?
Schwierig, weil dieses Jahr und letztes Jahr, weißt du, das ist hochvolatil. Wir werden jetzt Anfang des Jahres die neuen Passagierzahlen veröffentlichen. Das wird ein bisschen besser sein als letztes Jahr, aber noch nicht genau da, wo wir es sein wollen. Ich kann es dir dieses Jahr noch nicht hundertprozentig sagen, aber wir, also das ist schon unser Absprung ist oder unsere Basis oder das, was wir uns vornehmen, ist schon von den Stellen her, was du gesagt hast, oder höher. Aber ganz genau, weißt du, wie es ist, das ist... kurzer Disclaimer an die Zuhörer, ist so ganz geil. Wir reden ja nicht präzise über Umsatz. Und das weiß der Philipp. Und der Philipp ist der einzige Mensch, der es geschafft hat, mir das letzte Mal das zu entlocken. Ja, und dann habe ich direkt auf die Fresse bekommen daheim. Also genau, aber genau kann ich es nicht sagen.
Okay, und aber sag mal, Fahrgastzahlen, da war ja zumindest kommuniziert, dass ihr vor der Pandemie, also auch eine kleinere Firma damals wart, 60 Millionen Leute mit euch gefahren sind, was ja schon gigantisch ist. Dann ist es irgendwie runtergedroppt offensichtlich. Aktuell sind es wieder über 60 Millionen Menschen, die mit euch fahren?
Wir gehen davon aus, es ist mehr als letztes Jahr ist es runtergedroppt. Wir gehen davon aus, müssen wir jetzt mal ein bisschen konsolidieren, weil dann auch die letzten Monate Ground noch mit reinkommen, dass das dieses Jahr wahrscheinlich wieder so grob in der Richtung sein wird und nächstes Jahr sind die Ambitionen wieder andere. Aber das ist das Problem, warum wir da so vorsichtig sind mit den Zahlen. Ich hätte wahrscheinlich festere Informationen, wenn wir vor 2 Wochen gesprochen haben oder 3 gehabt. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir unsere Planungen anpassen, weil Omikron vor der Tür steht. Das ist tatsächlich gerade schon ein bisschen Rollercoaster. Und da wir ja immer ausnahmslos gucken, wie ist die Nachfrage und da uns daran anpassen, ist es nicht ganz präzise zu sagen.
Was heißt eigentlich genau an die Nachfrage anpassen, wenn jetzt irgendwie ihr merkt, irgendwie, wie schnell geht das? Also, dass ihr dann einfach sozusagen Verbindungen streicht oder auch Uhrzeiten rausnehmt oder den Fahrplan entschlackt oder sowas?
Wenige Tage.
Okay.
Also wir gucken, da haben wir auch viel gelernt in der Anpassungsfähigkeit jetzt oder lernen müssen. Ja. So, wenn jetzt irgendwo neue Regulatorien kommen und wir dürfen nicht mehr fahren, weil wir halten uns natürlich immer daran. Oder es ist irgendwo eine neue Variante, ja, wobei wir jetzt in Südafrika ein Geschäft haben, dann merkt man das sehr, sehr schnell, ne, über den Online-Traffic und dann können wir entsprechend das Angebot da super schnell der Nachfrage anpassen, weil wir wollen aus verschiedenen Gründen immer einen hohen Load-Faktor haben. A, weil es ökologisch relevant ist und B, weil du nur so Geld verdienst. Und das Schlimmste ist, wenn du leere Fahrzeuge rumschuckelst. Und deswegen haben wir jetzt mittlerweile, das waren früher eher Wochen, jetzt sind wir bei wenigen Tagen, dass wir uns da anpassen können. Und wie gesagt, in der besten Zeit jetzt im Sommer waren es bis zu 75%, aber es gab auch Zeiten jetzt, da waren wir nur 50% dessen, was wir vor Corona an Angebot hatten. Und es gab ja ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst, im ersten Lockdown, glaube ich, im zweiten weiß ich es nicht ganz genau, da haben wir haben am Tag normalerweise 400.000 Verbindungen gehabt. Und da haben wir einfach gesagt, gibt es nicht mehr, 0 Verbindungen. Ne? Also war zeitweilig war einfach Pause. Und das ist natürlich dann, also kannst du dir vorstellen, unser Controlling-Chef, der klatscht schon immer Applaus und das sagt, sehen wir mal ein neues Budget, neuen Long-Term-Plan. Also, der hat genug zu tun.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen. Die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-der-deutsche-buchstabe-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Wie viele Leute habt ihr gerade auf der Payroll, also jetzt über alles? Wie viele Menschen arbeiten für euch?
So knapp waren die 1300.
1300?
Okay. Das ist exklusive Greyhound. Da weiß ich es nicht. Okay. Da muss ich nicht genau, aber exklusive Greyhound.
Und die Märkte sind, Deutschland und USA sind die größten oder relevantesten Märkte für euch und dann kommen Türkei?
Nee,
oder
was, also USA ist jetzt insgesamt, wenn du Greyhound und Flix US nimmst, schon auf Platz 1. Du hast in Europa ist es nach den Ländern, das ist Frankreich, Deutschland, Italien. Türkei ist ein großer Markt für uns, da haben wir 2019 Kamelkotsch den Marktführer übernehmen dürfen. Das ist auch ein tolles Unternehmen. Und was jetzt hoffentlich in den nächsten Jahren sich da Richtung Top 3 bewegt, ist Brasilien. Wir haben ja vor 2 Wochen, glaube ich, Brasilien angefangen.
Sagst du so locker. Und das aber über eine Akquisition oder über den normalen Markteintritt?
Normaler Markteintritt. Was ist eine Akquisition? Es klingt immer so, yeah, die Flix-Typen, da kaufen sie hier was, machen sie hier ein bisschen da. Ist ja nicht, also wir sind ja nicht erratisch, wir haben schon eine Strategie. Und wenn du, das ist ja ein Markt, der ist jetzt dereguliert worden. Ne? Da gibt es schon Spieler, da gibt es große, lokale Busunternehmen. Und wenn sich das nicht herausstellt, dass wir mit einer Akquisition sehr schnell unserem Ziel der Marktführerschaft in einer Region, in einem Land näher kommen, was jetzt in den USA der Fall war oder damals auch mit der Akquisition in der Türkei, dann machen wir es einfach erstmal organisch. Das haben wir gelernt, das haben wir in Italien gemacht, das haben wir in Frankreich gemacht, das geht gut, weil du sonst sozusagen nicht einen so großen Vorteil hast und du musst ja auch so eine Akquisition rechnen. Ne? Ist ja nicht so ein bisschen wie, ist ja keine Shoppingtour.
Ist kein Konsum, meinst du?
Ja, genau.
Aber ich meine, das ganze Konstrukt am Ende, was ist das Endgame? Also ihr macht Züge, ihr macht wie Kerneuropa, ihr macht Südamerika, ihr macht Nordamerika, Busse, möglicherweise dann auch da irgendwie wahrscheinlich Züge, wenn das geht. Dann bringt man das eines Tages, wenn die Pandemie vorbei ist, an die Börse oder also diese ganze SPAC-Welle habt ihr offensichtlich gut ausgesessen. Da gab es keinerlei Gerüchte um euch, habt ihr auch keinen Bock drauf gehabt.
Wir haben gerade keine Notwendigkeit. Du hast es vorhin angesprochen, wir sind noch in der Lage, uns privat zu finanzieren. Wenn wir das brauchen, unser Ziel ist, und das war ja vor der Pandemie auch möglich, das Ganze sozusagen über den Cashflow, einfach ein gesundes, normales Unternehmen zu sein und nicht irgendwie nur einfach Kohle zu verbrennen. Und dann ist der IPO eine Möglichkeit, das SPAC wäre auch eine gewesen, einfach eine andere Art der Finanzierung neben der privaten. Und wir beschäftigen uns damit. Wir sind noch nicht ganz, aber wir arbeiten daran, dass wir ready sind, weil du willst immer aktiv gestalten und nicht gestaltet werden, aber da gibt es jetzt kein spezielles Ziel, weil wie gesagt, du hast ja, warum soll ich eine Börsenglocke läuten und dann noch mehr Regulatorik, Prozesse und schieß mich tot machen, wenn ich jetzt keinen Grund habe. Ja, ein Grund wäre, wie gesagt, wenn ich anders nicht mehr an benötigte Investitionssummen komme oder wenn unsere Investoren da drängeln, aber wir sind da ganz happy mit den Leuten, die wir an Bord haben, die ja auch teilweise schon super lang dabei sind. Holzbring zum Beispiel. Und von daher sind wir da relativ entspannt, aber du willst ready sein und ready für
uns. Wie viele Leute haben euch da auch? Sag mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, als jetzt diese Spackwelle quasi Anfang des Jahres.
Ich würde sagen, alle. Also alle, ich kenne nicht alle, ne? Also weißt du, aber alle, die du so kennst und die ich so kenne aus der Presse, würde ich sagen, alle.
Und dann habt ihr dann gesagt, sorry, ey, das ist mega nett, dass ihr fragt.
Nein, aber das ist wie, du musst mit denen sprechen, weil du es verstehen musst. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war jetzt nicht so am Anfang, oh ja, ich habe genau verstanden, was der Unterschied ist, was Vorteile und Nachteile sind versus einem ganz normalen IPO oder versus so einem Direct Listing, wie Spotify gemacht hat. Das musst du sprechen, weil du willst ja einfach cleverer werden in deiner Entscheidungsfindung. So, und dann ist die Frage, hast du gerade einen Need? Und wenn du keinen hast, dann hat das jetzt nichts mit der Möglichkeit zu tun, dass wir irgendwie Bugs blöd finden. So ist es nicht. Aber dann brauche ich ja nicht einfach zwanghaft, dass er, also, glaub mir, wir haben im sauber durchmanagen durch die Pandemie und jetzt im Wachstumplan die Strategie exekutieren, Thema Züge, ja, jetzt Brasilien angefangen, habe ich genug zu tun, muss ich jetzt nicht, wenn ich es nicht notwendig habe, noch nebenbei ein bisschen an Glockenläuten üben, das
Wo holt denn euer Wachstum gerade her? Also wenn du sagst, irgendwie, klar, ihr macht neue Länder auf, aber am Ende müsst du ja auch einfach neue Personen an die Marke, an das Produkt ranführen. Wo holt ihr da die Leute her? Ist das nach wie vor Google Ads, die ihr schaltet einfach auf die Verbindung? Oder?
Was du in den bestehenden Marken siehst, dass das Thema Retention wichtiger wird. Ist nicht nur Acquisition, weil du reacquirest sonst dieselben. Und durch die Mixtur, nehmen wir mal Deutschland, dass du jetzt Zug und Train hast, hast du per se andere Kundengruppen, die du ansprechen kannst, Familien beispielsweise. Ne? Du kannst in den Flixtrains, gibt es halt Playgrounds und da können die Kids halt rumlaufen und so. Das ist schon mal nochmal, bin jetzt auch zweifacher Vater, geiler als im Bus. Und dann, das heißt, du sprichst ein paar neue Zielgruppen an, du legst mehr Wert auf Retention, Perspektive Customer Lifetime Value und so. Und nicht, musst du gucken, dass du deine ganzen Zahlen, wie du sie NPS-seitig erhebst, auch wirklich nicht nur misst, wie happy sind die, sondern dann auch Korrelationen herstellst, hat das einen Effekt auf den Customer Lifetime Value? Und dann hast du aber natürlich auch neue Märkte, wie jetzt, also Brasilien. Ne? Das ist einfach komplett neu, weil gab es halt vorher nicht.
Und da kommen dann aber die Kunden bei Brasilien, ist es dann wirklich auch mit Fernsehwerbung und allem drum und dran? Oder?
Teilweise, ich weiß, also teilweise. Ne? Unsere Hauptklaviatur ist schon Performance-Marketing, ganz klassisch, das verstehen wir am meisten. Und am besten haben wir eine geile Truppe an Bord. Du kannst es halt rechnen, es ist transparent, also Return on Marketing Spend und so. Und dann, das ist unser Home-Turf. Aber überall da, wo wir einen guten Deal bekommen, haben wir ja auch, als der Zug-Launch jetzt losging in diesem Sommer mit den ganzen Refurbished Trains, haben wir auch in Deutschland nochmal Fernsehwerbung geschalten. Und warum ich jetzt rumfasse und ablenke, ist, weil ich weiß nicht, ob wir in Brasilien einen Fernsehspot geschaltet haben. Okay. Das ist tatsächlich ich habe gestern Abend, weil ich mit André, meinem Mitgründer, einen Döner essen und der wird jetzt irgendwann Anfang des Jahres mal zu Stipp wie sie dem rüber machen. Ich persönlich, ich kenne unseren Managing Director, den Edson, und ich weiß, dass da ein paar 20 Leute jetzt arbeiten. Und wenn du mich jetzt noch nach einem zweiten Namen fragst, muss ich sagen, sorry, don't know yet. Das ist tatsächlich manchmal ein bisschen frustrierend, weil mein Anspruch ist, ich bin ja der People-Guy, ne? Ich habe schon Bock, mit den Leuten mal zu sprechen, aber das erschwert die Pandemie natürlich, zum einen. Und zum anderen, ey, wir sind mittlerweile so groß, das kenne ich auch nicht mehr jeden Punkt, muss ich mich wieder finden, leider.
Wie ist denn das bei euch? Ganz viele, sagen wir mal, Retailer oder E-Commerce-Firmen kommen jetzt auf die Idee, auch Werbung zu machen. Deswegen heißt das so Retail-Media, ne? Also dass man dann irgendwie so Werbung schalten kann auf Amazon oder dass man irgendwie die Reichweite, die man hat, auch sozusagen für ein Werbegeschäft nutzt. Amazon macht das ja wirklich riesig und super erfolgreich. Wenn man jetzt überlegt, ihr habt irgendwie jetzt, ob es jetzt die 60 Millionen Passagiere sind oder nicht, vielleicht sind es auch nur 40, ne? Du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, es könnten auch wieder Richtung 60 Millionen Kontakte, die ihr da habt, irgendwie sein. Das sind ja sehr, sehr intensive Kontakte, weil die bei euch irgendwie in den Fahrzeugen sitzen und so. Wann kommt denn da das Media-Geschäft?
Wir haben das ja schon mal testweise gemacht, nicht pro bono, aber für einen guten Zweck. Wir haben mal zum Beispiel für mit dem Bundesgesundheitsministerium zusammen eine Kampagne gefahren. Und wir haben mittlerweile ein kleines Team, das sich mit den Mediasets beschäftigt. Für uns ist es aber elementar, dass wir da auf der einen Seite natürlich commercially was finden, was sinnvoll ist. Nicht, dass es ist ein geiler Laden, ne? Aber ich will halt nicht, dass das ist wie bei Ryanair. Ne? Das ist irgendwie, also mich erneut personally, von daher.
Aber Ryanair war genau das Ding, was ich im Kopf habe.
Ja,
genau,
klar, logisch. Aber und deswegen sind wir sehr präzise und unterhalten uns mit einigen. Und wenn das passt, sowohl commercially als auch eben vom Markenfit, und das ist elementar, da sind wir ein bisschen picky und ich finde auch zu Recht, dann wird sowas passieren. Also das ist nicht mehr, wir hatten das eine Zeit lang ausgeschlossen, aber das ist, wie es Amazon und andere machen, wie du es gesagt hast, das ist einfach ein riesiges Potenzial. Und die Passagiere in den Fahrzeugen, aber auch vorher natürlich, was den Website-Traffic und so angeht. Und wir beschäftigen uns damit seit, ich glaube, jetzt knapp einem Jahr. Und wenn da jetzt irgendwie ein Fit passiert, dann wirst du das hier oder da mal sehen, wahrscheinlich. Aber ich habe, es ist echt, wie es dadurch, dass wir so picky sind und sagen, nee, das wollen wir nicht, das passt nicht dazu, ist es immer eine längere Diskussion, weil du hast häufig, also weiß ich auch nicht, häufig hast du gefühlt, sehr subjektiv, hast du Marken, die wirklich alle Kanäle bespielen müssen und dann auch extrem hohe Preise zahlen müssen, wo du denkst, ja, okay, ich habe schon verstanden, warum es so ist. Wo wir dann sagen, das ist nicht der perfekte Fit. Ne? Also wir wollen schon, wir wollen unsere Kunden nicht spammen. Ich persönlich, weiß ich, relax und schlafe ja am meisten, wenn ich irgendwie in einem brummenden, sich bewegenden Ding unterwegs bin. Da muss es dann schon passen und Mehrwert haben.
Aber man hätte natürlich tausende von geilen Möglichkeiten. Wenn ich drüber nachdenke, das machen ja auch der Kollege, der O'Leary da von Ryanair super, dass er sich halt immer geile Sachen einfallen lässt, wo man da, also der macht es natürlich auch sehr spammy, muss man auch sagen. Aber alleine zu überlegen, dass ja einzelne Züge von euch mit einer Marke kollaborieren könnten, was da draufmalen könnte man, aber mit den Bussen natürlich auch, die könnten nach irgendwie da, also man hat allein die Tickets, ne? Also irgendwie auf dem Ticket könnte irgendwie was draufstehen, also ne, in der App dann im Zweifel, es sind ja Millionen von Kontakten, die man da hat.
Ja, da hast du recht. Allerdings, das ist nur eine Diskussion, weißt du, du klingst wie einer unserer Kreativen, du bist ja auch ein Kreativer. Gerade bei, wenn du die Außenwerbung anguckst, auf Zügen und auf Bussen. Das ist operativ mega aufwendig. Du musst sie bekleben und so. Und es ist ja nicht so, das ist wie auch im Flugverkehr. Die Dinger sind so viel wie möglich on the track oder on the road, weil nur dann verdienen sie Geld. Das heißt, ich kann nicht sagen, oh, ich nehme da jetzt einen Teil der Flotte und dann beklebe ich die mit einer geilen Marke. Das ist prozessual extrem aufwendig. Und dann musst du es halt wieder sauber rechnen und so. Das ist einfach eine Frage des Gesamtdeals und der Bereitschaft. Und die Bereitschaft ist noch nicht ewig da. Uns gibt es jetzt knapp 10 Jahre und ich würde sagen, es ist vielleicht seit 2 Jahren da, dass wir uns mit beschäftigen. Und wenn wir da jetzt was finden, also an alle, die zuhören, wer da Bock hat und easy going ist, let's talk. Aber bisher gab es noch kein Perfect Match. Und ansonsten aber, schon, ey, kannst du die Züge auch schon lustig co-branden bestimmt.
Also Perfect Match heißt aber für eine Marke, die Bock hat, mit euch zusammenzuarbeiten, oder heißt es für einen Unternehmer, der euer Mediageschäft aufbaut?
Nee, für eine Marke, die Bock hat, mit uns zusammenzuarbeiten.
Okay, aber das ist ja irgendwie, wenn ihr da open for business seid, da bin ich mir sicher, da werden jetzt Leute hören und sagen, okay, ich kann einer der Ersten sein, das ist ja immer besonders attraktiv, sozusagen zum ersten Mal was zu machen, weil dann ist ja die Aufmerksamkeit nochmal deutlich größer. Und da kann der Erste sein, der sozusagen in Flixbussen Prospekte auslegt oder der da irgendwie was aushändigen darf an die Passagiere oder der den Leuten, die dann irgendwie ohnehin eine E-Mail von euch bekommen, noch was hinterher schickt oder so. Oder einen
Datenschutz, ne? Also, und das geht natürlich nur, wenn der Konzern da ist.
Klar, also klar, aber... Aber da findet man ja Lösungen. Also, das
ist klar. Finden wir technische Lösungen, das stimmt.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie da jetzt in die Grauzone, aber einfach zu sagen, okay, ihr bietet ja Reichweite und Kontaktpunkte und wenn man der Erste ist, der die da drauf kann, das ist doch gigantisch. Also
wie gesagt, wir sind da offen und es hat sich bisher noch nichts ergeben. Vielleicht, es ist auch nicht der Hauptfokus.
Das ist, soll ich dann ein Intro zu dir machen?
Du kannst gerne ein Intro zu mir machen. Ich leite es dann an unseren Sales-Chef weiter. Und das mache ich auch, habe ich jetzt schon 1-2 Mal gemacht, aber bisher, wie gesagt, hat sich noch. Ich bin gespannt, ich würde mich freuen. Aber natürlich am besten, okay, wenn da OMR ganz fett irgendwo draufsteht.
Ja, gut, das ist für uns natürlich so im B2C-Bereich dann sehr, sehr, sehr teuer. Okay. Aber da würde ich dir sagen, da hole ich jetzt jemanden ran. Also jetzt irgendwie, da wird sich jemand melden. da wette ich jetzt drauf. Ja. Sagen wir mal, ansonsten, was ich auch mal von euch mitbekomme, oder ihr macht das ja jetzt zumindest nicht komplett irgendwie anonym, ihr macht auch mittlerweile ein bisschen Investments. Ihr als Flixbus-Gründer habt auch da irgendwie ein paar richtig große Sachen getroffen, ne?
Genau, zuletzt. Also wir drei, wir haben ja unsere Family Office salopp gesagt sind darüber auch an der Flix natürlich beteiligt als Gründer und selbst als Person, der eigentlich mittlerweile ist ganz klar Geschäftsführer, also relativ sauber getrennt. Und aus dem Family Office heraus ist es so, dass wir mittlerweile einiges über 40 Investments gemacht haben, weil wir einfach Bock auf Unternehmertum haben, weil wir glauben, haben wir uns auch schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass, also ich persönlich glaube, Unternehmertum korreliert super eng mit Innovation und super eng mit Bildung und das sind alles Sachen, Unternehmertum, Bildung, Innovation, was Deutschland unbedingt braucht und wo wir meiner Meinung nach unterentwickelt sind. Und jetzt ist es bei den ganz fetten Runden immer noch so, dass es sehr angelsächsisch-lastig ist, aber es gibt weiter oben jetzt den European Investment Fund und es gibt die Reputation und die Größe der europäischen und deutschen VCs ist gestiegen und was bei uns früher nicht in dem Maße möglich war, ist, dass du gerade, wenn du Pre-Seed, Seed machst, Series A, da kriegst du halt aus der alten Unternehmergeneration, ne, also Christoph Mehr, Olli Samba und auch die danach, ne, die Zalando Boys, wir und so, da ist jetzt einfach schon, da kannst du in Deutschland schon ordentlich cool was bauen und deswegen ist es cool, dass das zurückfließt und
Was sind eure größten Hits gerade? Also ich habe gesehen, Shitflix zum Beispiel, ne, die sind, waren auch hier im Podcast vor ein paar Wochen mal. Laufen
der,
gut, ne?
Cool, der Hülse, war der Hülse bei dir?
Und Hülse, Sophia Tomala.
Hülse, geiler Typ. Ich kriege immer nur den Kalender, leider.
Was heißt leider? Der ist auch nicht schlecht. Mit Sophia, ne?
Nee, der ist überhaupt nicht schlecht, aber die echte Sophia Tomala würde ich schon mal nehmen im Podcast. Sender ist zum Beispiel noch... ein geiler Laden. Wir haben Simple Club gemacht, jetzt zuletzt.
Versicherungsbereich, ne?
Und nee, Simple Club ist so eine Video-Tutorial-App.
Also sorry. Also Sender ist Logistik, ne?
Ja, eins unserer frühesten Investments, ein richtiger Klassiker, ist Grelido. Das sind, Würstchen, die besonders gesund sind und fettarm dafür, aber zum Beispiel mit Herbs, was heißt das Herbs?
Gewürzen, ja.
Danke, durchsetzt. Das haben wir gemacht. Wir haben, was haben wir denn noch gemacht? Wir haben Arculus gemacht, das sind Werksautomatisierung mit so Robotern. Wir haben K&L gemacht, das ist quasi ein Betriebssystem für Autohäuser.
Also ihr macht schon aber ziemlich breit. Ihr macht jetzt nicht nur Mobilität.
Nee, wir gucken, wir haben eher im Verhältnis weniger Mobilität. Wenn man jetzt denkt, okay, die Flixbus-Typen, die machen nur Mobilität, dann ist das nicht richtig. Was für uns wichtig ist, ist A, es muss ein Markt sein, der grundsätzlich groß genug ist für die Idee. Weil sonst kann die Idee geil sein, wie sie will. Wenn nur der Philipp Westermann oder Daniel Kraus die toll finden, dann ist halt schnell vorbei. Mhm. Und dann ist für uns elementar, dass das Team top ist, dass sie sich gut verstehen, dass die schnell in der Birne sind, dass die unternehmerisch denken. Weil, weißt du, es gibt schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du hier und da mal pivotieren musst. Aber wenn das Team durchrockt und der Markt grundsätzlich groß genug ist, dann, ich will nicht sagen, die Idee ist zweitrangig, aber die kriegen das dann schon exekutiert. Und so gucken wir uns junge Unternehmen an, zu denen wir ein Intro bekommen, die auf uns zukommen und schauen einfach, hey, ist der Markt groß genug? Ist es ein geiles Gründerteam? Trauen wir denen zu, da Vollgas zu geben? Und und deswegen ist es kunterbunt, also wirklich.
Und wie guckst du auf die, sagen wir mal, Firmen, die jetzt größer sind, aus, wo du eigentlich eine Nähe zu hast? Also sagen wir mal, ein Uber ist jetzt irgendwie, zuletzt, was ich geguckt habe, waren sie fast 90 Milliarden wert, also an der Börse kann man investieren. Die sind ja vom Modell hier gar nicht so weit weg von euch. Guckst du dir das überhaupt an oder ist das für dich kein Thema?
Du meinst jetzt als Investment oder?
Also Invest generell, wie ist so eine Einschätzung? Das ist ja schon irgendwie eine der Riesengeschichten der Digitalwelt der letzten Jahre.
Ja, du musst bei den großen Valley-Firmen und dann vor allem im Mobilitätsbereich immer ein bisschen das mit Vorsicht genießen. Uber ist beeindruckend, was da gebaut worden ist. Das ist schon cool, aber unser Anspruch ist ja schon auch, das ökologisch zu machen und das ist bei Uber nicht zwangsläufig der Fall. Die haben einfach die Innenstädte mit noch mehr Autos geflutet. Erstens. Zweitens ist es für uns wichtig, dass wir dieses partnerschaftliche Verhältnis zu Unternehmen haben, ne, die auch selbst sauber zum Beispiel unsere Fahrer einfach angestellt haben und du da keine prekären Arbeitsverhältnisse hast. Und last but not least erinnere ich mich noch ganz gut an den Satz von Dara beim IPO, der gesagt hat, er weiß nicht, ob er jemals Gewinn macht und das ist halt als deutscher Unternehmer nicht mal der Anspruch zu sagen, ja, könnte schon investieren, aber ob da jemals was zurückkommt, weiß ich auch nicht. Von daher ist die Bewertung faszinierend und toll, aber das ist nicht das Einzige, was zählt. Und deswegen, man guckt sich das schon an, weil was wir alle zusammen haben, ist ja das Thema Regulatorik. Und was Uber brillant macht, ist schon auch immer wieder zu gucken, wo kann ich adjacent Businesses machen? Ne? Wie kann ich mich diversifizieren? Uber Eats und noch andere Mobilitätsformen oder Modalitäten in der Stadt und so. Und das ist schon geil, also cooler Laden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da den Google-Ticker laufen habe und dann mein unternehmerisches Handeln oder mein Investmenthandeln danach ausrichtet. So ist es.
Wäre das für euch ein Thema, also so generell jetzt in doch dann solche Bereiche wie auch Food oder so reinzugehen? Also wenn ihr so ein Uber Eats seht, ich meine, da ist ja nun wahnsinnig viel auch entstanden, Stichwort Gorillas, wahrscheinlich das ein bisschen weit von euch weg, aber so Delivery, Logistik-Sachen sind ja jetzt nicht unbedingt so weit weg. War das mal eine Überlegung, sowas zu machen?
Haben wir mal getrialt. Das ist ja super. Bingo.
Ausprobiert, ja.
Genau, danke. Die Hauptherausforderung bei diesen Logistikschichten, und es ist jetzt egal, ob das Parcel ist oder also Post und Päckchen oder ob das Food ist, die lange Distanz ist nicht die Kunst, die letzte Meile ist die Kunst. Und wir in unserem Kerngeschäft bedienen ja nur Point-to-Point auf der langen Distanz. Das heißt, ich bin wieder auf was anderes, was zusätzliches auf letzte Meile angewiesen. Und wir haben da prozessual keinen Deal gefunden. Du kannst es ja nicht nur machen und das darf einmal irgendwo, sondern du musst den Prozess etablieren, du musst ihn sehr schlank machen, du musst ihn skalieren können. Und das haben wir ein paar Mal probiert und das geht, dieses Delivery-Thema geht bei uns nicht in unserem Kerngeschäft zusammen. Und dann ist es vielleicht nett, aber es ist halt kein, also das trägt halt nicht zu unserer Marge bei. Und deswegen machen wir, wenn sowas, dann partnerschaftlich. Ne? Also du guckst schon mal letzte Meile, gehst die Partnerschaften ein, ob das mit Uber ist oder mit Freenow oder am liebsten mit den ganzen öffentlichen Nahverkehrsläden, was immer schwierig ist, weil öffentlich, Verträge, Technologie, super schwierig, dass du schon den Kunden da eine geile Erfahrung bietest, die durchgängig ist. Aber wir werden das nicht alles selber machen. Also wir haben schon gelernt, Schuster plappert deine Lasten. Und das ist Fernverkehr.
Aber was generell jetzt im Mobilitätsbereich zu sehen ist, wo ich eigentlich bei euch drauf warte, dass es kommt, ist diese Super-Apps. Ne? Also ich hatte vor kurzem den Marc Berg von Freenow hier, der Alex Six sagt das auch von Six, also auch bewusst andere Sachen in die eigene App mit reinzuziehen. Also wenn ich bei euch jetzt in die App reinkomme, dann kann ich ja eigentlich nur eure Produkte buchen. Ich kann auch nicht bei euch einen E-Roller buchen, ich kann auch bei euch noch kein Auto. Vielleicht als irgendwie, wann kommt das?
Wenn wir Geld damit verdienen können. Die Wahrheit
aber könntet ihr wahrscheinlich sofort, wenn ihr sagt, okay, ich nehme jetzt irgendwie Freenow mit rein?
Nee, kannst du nicht, weil die Komplexität, wenn du das in die App baust, du musst es maintainen und du musst ja auch dann gucken, dass die Kunden das ausreichend ansprechen, weil dann ist ja ein Provisionsgeschäft in den allermeisten Fällen. Ja. Das ist nicht so easy, weil du hast ganzen Sack voll Schnittstellen. Und dann darf man nicht vergessen, dass die Leute, die unser Kernklientel ausmachen, die kommen in allermeisten Fällen mit U- und S-Bahn und Straßenbahn und jetzt nicht irgendwie mit, so sehe ich Sixt und ich bin zufriedener Aktionär, Alex und Konsti schätze. Die fahren halt nicht mit den 6-BMW-Dingern zum Flixbus, sondern die fahren, wie gesagt, mit den Öffis. Und das heißt, am liebsten hätte ich die Öffis eingebunden, aber da hat halt quasi jeder Laden in jeder Stadt ein anderes System. Und ich kann dann muss ich immer verhandeln, weil ich will ja nicht, dass das wieder über so eine Kopfpauschale ist, sondern ich will dann natürlich nur die das wollen, nach Demand, das auch dazu buchen. Aber das geht dann wieder nicht und so. Das ist einfach echt, wir probieren das mindestens einmal im Jahr, ob wir einen Case hinbekommen und leider bisher ist es nicht der Fall. Und wir sind da wirklich Kaufleute, wir wollen das beste Angebot für den Kunden mit dem besten Preis an den Markt bringen. Das geht nur, wenn du präzise kalkulierst, wenn du dein Angebot genau nach der Nachfrage richtest und wenn du kein Shishi machst, auch wenn es eigentlich geil ist. Ich fände es mega und ich hoffe, dass das kommt und ich hoffe, dass vielleicht auch jetzt in der Ampel da nicht nur in Deutschland, das ist wichtig, sondern auch in Europa die Plattform geschaffen wird, ne? dass der Datenaustausch vereinfacht wird, weil alles, was es bisher gab, VDV und so, hyper kompliziert. Ich meine, sprechen wir über SOAP-APIs. Die gab es schon, da war ich noch nicht auf der Welt, so nach dem Motto. Ne? Das ist einfach, das ist nicht Lean. Und deswegen, ich glaube, es wird kommen. Ich hoffe, es wird kommen. Aber das wird nicht morgen der Fall sein. Und noch haben wir für uns keinen Pfad, dass das wirklich dazu führt, dass wir eine profitable oder signifikant schneller wachsende Company sind.
Das heißt, auch selbst Fahrräder oder Roller, also eine Tier oder so bei euch mit reinzunehmen oder da irgendwie so eine.
Mal
so
gucken, Art Lorenz und ich waren neulich zusammen auf einer Konferenz. Wir waren wohl mal sprechen, weil das auch einfach ein cooler Laden ist.
Also Lorenz, der Leuchtner von Tier, genau.
Ja, genau. Da geht schon immer was. Wir hatten mal mit den Fahrrädern, ich weiß nicht, welcher Anbieter, gab es ja auch 1000 Konsolidierungsrunden auch mal getestet. Das hat, wie gesagt, das ist cool, aber ich kann es nicht nur machen, weil es cool ist, sondern es muss unterm Strich zumindest nett sein. Und aber ja, jetzt Tier, wie gesagt, ist einfach geile Company, geile Gründer. Und wir machen immer mal wieder was. Ne? Wir haben mit Talixo so einen Taxidienst in Berlin auch mal was getestet. Also das tun wir schon. Aber die Frage ist, das, was ich vorhin gesagt habe, kriegst du es dann sauber integriert, sehr schlank und skaliert? Und dann reicht es halt nicht, wenn ich jetzt nur in den Städten, in denen Tier ist, mit denen eine Kooperation habe oder nur mit einem Taxidienst in Berlin eine Kooperation habe oder nur oder in einem Land mit Uber eine Kooperation habe, weil du willst ja, du willst ja, wenn die Leute sich daran gewöhnen, im besten Fall, dann willst du es immer seamless haben und du willst nicht, dass sie in der Stadt gucken und dann haben sie da einen anderen Dienst als da und so, das ist auch nicht cool.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes.
Zurück zum Podcast.
Also das heißt, dieses ganze Super-App-Thema ist eins, das ihr generell seht. Also ich meine, es ist jetzt nur eine Frage, andere Mobilitätsdienstleistungen bei euch einzubauen. Aber ich meine, bei euch ist ja auch die Situation, Millionen von Menschen haben eure App oder haben euch sozusagen irgendwie, nutzen euch zwangsläufig. Da könnte man ja auch dann, ich meine, jeder träumt doch gerade, der irgendwie eine Milliarden-Company hat und in dem Bereich unterwegs, träumt doch gerade davon, irgendwie aus einer App mehr zu machen. Also
das ist meine Beobachtung. So wie Sebastian von Klarna mal zu.
Zum Beispiel, ja.
Also so eine Super-App, nicht im Sinne von Mobilität, dass du wirklich, davon träume ich ja, ne, dass du Door-to-Door at your fingertip hast. Dass du einfach eine Lieblingsbrand hast. Manche sagen, wenn sie sich in die Lüfte begeben, ich stehe total auf Lufthansa. Andere sagen, sie stehen total auf Air France. Und die Dritten sagen, sie stehen total auf Emirates. Und wenn du dann aber alles mit deiner Lieblingsbrand managen kannst, das ist schon irgendwie cool. Und wir hoffen natürlich, und das ist unser Ziel für Ground Transportation, das Love Brand überhaupt zu werden. Von daher in die Richtung, da muss noch einiges passieren, aber das wird kommen, slowly but steadily, weil ich will auch nicht, dass am Schluss dann alles irgendwie über Google abgebildet wird. Da müssen wir schon gucken, dass wir da unsere Pfründe in Europa klar abstecken. Und wir sind sowieso ÖPNV-seitig, das Land oder was öffentlichen Verkehr überhaupt angeht, auch Flixtrain und Flixbus, ne, da sind wir anderen Regionen voraus und das muss man, glaube ich, nochmal verbessern. Und ich bin da auch guter Dinge, wie der EU-Kommission, da wird noch einiges passieren. Wenn du dann aber sagst, komplette Super-Apps, und da ist das beste Beispiel wahrscheinlich eher hier Tencent und WeChat und sowas. Ne?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob das in Europa funktioniert, in den USA. Bin ich mir unsicher. Und dann ist die Frage, das ist schon nicht dumm, wenn du irgendwie so ein Banking-Ding hast, weil du hast halt mittlerweile durch die Pandemie auch getrieben, sehr häufig Plastik in der Hand. Ne? Und ich habe häufiger meine EC-Karte in der Hand, als dass ich Flixbus fahre. Das ist einfach so. Ne? Ich hätte gerne, es wäre andersrum, aber deswegen ist die Frage, wer ist da der Richtige? Und also das ist jetzt nichts außerhalb des Verkehrs, wo wir uns gerade berufen fühlen, zu sagen, wir werden das neue wie Flixchat, Flix, whatever.
Ja, mach dir eigentlich Sachen, weil du gerade sagst Love Brand, mach dir gerade bewusst Sachen, um dieses Love Brand Thema zu stärken. Also ich meine, am Anfang ist natürlich immer ein guter Service. Das ist ja klar. Das wissen wir wahrscheinlich jetzt auch als erstes sofort sagen. Hey, das muss halt geil funktionieren. Die Kunden müssen happy sein. Gibt es darüber hinaus Dinge, die ihr tut? Weiß nicht, die berühmten Hotels. Früher habe ich mal Marketingunterricht gelernt in der Uni, die dann so Plastikentchen in die Pools gestellt oder an die Badewanne im Hotel gestellt haben, damit der Kunde dachte, Mensch, wie süß ist denn das hier im Hotel? Das Plastikente.
Das, also sowas. Das berühmte Schokoherz von Air Berlin.
Okay, das war auch so. Ja.
Wir versuchen ein hohes Maß an Flexibilität zu bieten, was das Thema zum Beispiel Umbuchen angeht und sowas. Und wir versuchen schon auch so die Low-Hanging Fruits. Ne? Du hast bei unserem Wettbewerb mit den weißen Zügen häufig das Problem, du stehst halt, also ich freitags, dann wenn ich dann doch mal den ganz schnellen Zug von Berlin nach Nürnberg nehme, dann stehst halt, ne? Wie so eine Sardine. Und das gibt es bei uns nicht. Du hast immer garantierten Sitzplatz. Und dass es halt möglichst hassle-free ist, das ist das, was wir tun. Und wir haben ja, ich meine, du darfst nicht vergessen, was wir zu Beginn unserer Karriere als Flix getan haben, ist, wir haben einfach im Internet in die Busse gebracht. Da gab es in den ganzen Zügen noch nichts. Ne? Und das ist halt, das sind, wir versuchen da schon die sinnvollen Dinge zu tun und machen ja auch sehr viel Umfragen, Marktstudien und so. Aber jetzt so Gimmicks wie die gelben Männchen oder die roten Herzchen, das gibt es bei uns nicht.
Na gut, heutzutage ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so State of the Art, das Gummientchen zu machen, aber man könnte ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche besonders launigen Durchsagen. Manchmal denke ich es bei der Deutschen Bahn, ich bin jetzt irgendwie die Woche wieder ein bisschen gefahren und da gibt es manchmal scheinbar so aus Eigenmotivation so Bahnschaffner oder so Bahnführer, die einfach Bock haben, irgendwas Witziges zu erzählen.
Zugführer,
die dann so von sich aus, da aus der Durchsage, da so eine Art Happening machen und dann teilweise da irgendwas durchsagen.
Wo das gibt es bei uns auch.
Ja?
Also es gibt bei uns natürlich auch Zugführer und auch Busfahrer, die da einfach ihre gute Stimmung an die Kunden.
Und das ist auch gewünscht, das ist auch erlaubt. Das ist auch gewünscht und erlaubt.
Klar ist es erlaubt. Die sollen freundlich und höflich sein und ich sag mal, dann ist die Kreativität deren freier Wille. Ich meine, ich war unfreiwillig kreativ, als ich damals Undercover-Boss war, glaube ich. Aber wahrscheinlich
das den war das eigentlich. Hat euch das was gebracht, die Undercover-Boss-Sache?
Das ist Aufwand für die Person, also für unser Team und vor allem mich, das ist schon anstrengend, aber es ist geil, weil du wirklich, du bekommst da Sachen mit, die bekommst du halt sonst nie mit.
Also es ist eine Fernsehsendung, muss man dazu sagen. Undercover-Boss ist eine Fernsehsendung, die euch angesprochen hat, ob du das machen wollen würdest, sozusagen deine eigenen Leute so ein bisschen als Undercover und das wird dann gefilmt. Ne?
Ja, genau. Und dann habe ich so ein Aufpolster-Suit angehabt, künstliche Zähne, Haare frisiert, Bart ab. Das war das Schlimmste. Ich habe andere Pupillen drin gehabt, so Kontaktlinsen. Das ist total nervig. Und dann bist du ja on the tracks, also ich war im Zug unterwegs, das ist schon geil. Und was das bringt, ist natürlich extrem Aufmerksamkeit, weil das auch immer wieder wiederholt wird und in der Mediathek ist. Und das ist wie Fernsehwerbung, nur in geiler und ich sage jetzt mal in billiger insofern, als das ist halt meine Lebenszeit.
Deine Zeit.
Ich hab mir sogar den Rücken kaputt gemacht und so. Also, aber es ist geil, es war alles wert und genau, und da habe ich auch schön Durchsagen gemacht und da machst du mal, das ist gar
nicht gerappt und was war, also war wirklich bei mir
im Zug, nee, gerappt habe ich nicht. Das war, wie gesagt, eher unfreiwillig komisch. Das ist, wenn du das erste Mal machst, eher unfreiwillig komisch.
Na gut. Also, Daniel, ich weiß, du hast ja gerade schon gesagt, sehr, sehr enge Tage, nachvollziehbarerweise. Vielen, vielen Dank, dass ich da mal wieder im Podcast reinsliden durfte für ein Stündchen.
Jederzeit.
Vielen, vielen Dank und fürs Update. Ich drücke uns allen die Daumen. Ich meine, wir sind ja auch ein bisschen durchaus Pandemie.
Da sollte ich unterbrechen. Wann ist denn, wir haben eigentlich ausgemacht, wir beiden, dass ich letztes Jahr nach Hamburg komme,
ja.
Zur OMR-Konferenz.
17. und 18. Mai. 17. und 18. Mai.
Steht an, ne? Nächstes Jahr am
Start. Steht an, ist geplant. Ja, also steht heute alles voll geplant. Wir hoffen, und die Wahrscheinlichkeit ist, würde ich sagen, auch noch deutlich größer, dass es klappt.
Ja. Alle schön boostern lassen hier.
Ganz genau. Ganz, 17. und 18. Trag sie bitte ein. Also der Alex Hicks hat auch schon zugesagt, wir wollen da eine richtig geile Mobilitätscrew am Start haben. Und da würde ich mich super freuen. Du würdest Abendessen geben, wo du auch Spaß hast.
Now you've got me.
Ja, genau. Also viele unserer gemeinsamen, ich weiß ja, so ein paar gemeinsame Buddies haben wir ja, da werde ich alle versuchen hochzulotsen. Also bitte in den Kalender rein. Und dann danke ich dir, dass du hier so ein vorweihnachtliches Update gemacht hast.
Ich danke dir. Schöne Feiertage. Bis dahin. Ciao, Grüße nach Hamburg. Ciao, Philipp.
So, das war das Gespräch mit Daniel Kraus und jetzt direkt rein ins Snap-Update mit Götz Trillhas. Übrigens, wer uns eng verfolgt, wird mitbekommen haben, wir machen in den letzten Tagen relativ viele gemeinsame Formate mit Snap. Wir haben da eine Kooperation, unter anderem gab es auch ein längeres YouTube, wo mir eine Produktchefin aus dem Silicon Valley erklärt hat, was es bei Snap alles so Neues gibt, gerade rund um KI. Auch da wird der Götz gleich ein bisschen was zu sagen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Götz.
Moin, moin, Philipp. Vielen Dank, dass ich eingeladen bin.
Ja. Wie bist du eigentlich zu Snap gekommen? Was hast du vorher gemacht? Wie war dein Vorleben, dein Vor-Snap-Dasein?
Ich bin 1999 in der Online-Branche gelandet. Eher durch Zufall. Wir haben damals Banner verkauft, ganz basic. Hab dann so eine klassische Vertriebszeit in der Online-Branche gehabt. War die letzten 15 Jahre bei Google und hab vor 2 Jahren bei Snap angeheuert. Und das ist der Spaß meines Lebens. Ich habe Snap aber auch schon deutlich früher genutzt und wusste, auf was ich mich da einlasse und was für ein cooles Produkt das ist.
Aber du bist nicht mehr ganz die Generation. Generation-Snap eigentlich?
Nee, das nicht, aber meine Kinder finden es schon ganz cool, dass ich bei so einem Laden arbeite und dass ich Heavy-User bin.
Okay. Wenn man Snap hört, alle reden zuletzt über AR vor allen Dingen. Ist es jetzt irgendwie eine AR-Company geworden?
Ach, wir waren das eigentlich schon immer. Ich meine, das ist unsere DNA und damit haben wir gestartet. Wir bezeichnen uns selber als Camera Company und AR war natürlich immer in der DNA, aber DNA oder beziehungsweise AR hat sich einfach weiterentwickelt und das ist total spannend, was für eine Technologie das geworden ist und so in den letzten Jahren ist das aus den Kinderschuhen raus, aus der Nische raus und total im Mainstream angekommen und heute ist das vollkommen gelebt von den Nutzern und eben auch von Brands, die das verstehen und gucken, wie sie auf diesen Trend aufsetzen können und die Zeit ist vorbei, wo AR für Hasenohren steht, sondern heute ist das vom Toy zum Tool geworden und ist ein richtiges Werkzeug in unserem Leben geworden.
Was machen denn clevere Marketingmacher oder Brands mit Snap aktuell, gerade mit Blick auf AR?
Ausprobieren. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Also spannend ist, dass man den kompletten Funnel abbilden kann. Also das ist sowohl für Branding-Customers ein tolles Tool, Produkte erlebbar zu machen und Experiences zu geben, aber auch für performance-orientierte Unternehmen, die wirklich Abverkauf über AR betreiben. Und das auszuprobieren, zu gucken, wie man mit dem Konsumenten in Kontakt treten kann, das ist ein super spannendes Thema und AR zu nutzen. AR ist kein Rocket Science. Das ist also nichts, wo man wirklich viel Zeit, viel Geld braucht, sondern das ist schon mit wenig Klicks über einen Webbilder möglich, AR-Linsen zu erstellen und AR-Experiences zu bauen als Advertiser.
Okay, wer macht das gut? Sag mal ein paar Beispiele.
Ich habe zwei schöne Beispiele. Ich finde, Bundeswehr haben ganz tolle Recruiting-Kampagnen auf Snap.
Okay.
Aufgesetzt. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so durch die Städte fahrt, seht ihr an den City Lights die Bundeswehr-Plakate. Und die Bundeswehr, die denkt total ganzheitlich. Und AR ist ein ganz wichtiger Bestandteil deren Kampagne. Und es ist eine Verknüpfung zwischen Offline und Online durch Snap-Codes. Also an U-Bahn-Stationen und an Bus City Lights sind die Plakate von der Bundeswehr und man kann mit einem Snapcode eine Seite anlocken, wo man die verschiedenen Berufe, die es bei der Bundeswehr gibt, ausprobieren kann. Also es gibt eben mehr als nur Soldat bei der Bundeswehr, sondern man kann Koch sein, man kann Arzt sein, Krankenschwester sein und all diese Berufe kann man sich dort spielerisch ansehen. Und eigentlich, was ich am coolsten finde, ist, dass die Bundeswehr weiß, wo man den richtigen User zur richtigen Zeit abholt. Denn das sind junge Menschen, die fahren mit dem Bus zur Schule und stehen da mit ihrem Handy und können an der U-Bahn-Station diesen Snapcode anlocken und das ist einfach wahnsinnig smart gemacht.
Auf ich habe jetzt gedacht, der Bundeswehr und Snap, aber okay, zeigt ja was, okay, machen wir weiter.
Und das andere Beispiel ist Zalando beispielsweise, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen, die ganz klar Abverkauf über Linsen machen, wo du coole North Face Produkte ausprobieren kannst, anziehen kannst und dann wirklich mit einem Klick dir von Zalando und über Zalando die North Face Jacke kaufen kannst. Aber auch kleine Brands sind bei uns auf den Seiten und nutzen AR. Nikin ist da ein tolles Beispiel.
Warum ist gerade Shopping für euch so ein großes Thema? Also was macht diese Kategorie so besonders?
Also Shopping ist natürlich etwas, was unsere Nutzer und die Deutschen derzeit und vor allem über die Pandemie gelernt haben, dass man das online machen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zurzeit wenig Lust, in den Laden zu gehen, gerade im Winter mich in einer engen Umkleidekabine umzuziehen und Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, online, das Experience kann man noch deutlich verbessern. Und wir wollen gerade im Online-Bereich User Experience verbessern. Und überleg dir, wenn du verschiedene Größen einfach virtuell mit einem Swipe so auf deinen Körper projizieren kannst, macht das die Sache natürlich deutlich angenehmer. Bedeutet auch, dass zum Beispiel Retouren deutlich verringert werden. Wenn ich in den Laden gehe, dann sage ich in der Regel, dass ich 2-3 Sachen mitnehme, sie zu Hause anprobiere und mehr als 50% der Sachen, die ich mitgenommen habe, auch wieder zurückschicke. Und das sind alles Riesenvorteile, dass man Retouren reduzieren kann, Produkte anprobieren kann, ohne dass man sie sich wirklich in einer engen Umkleidekabine anprobieren muss. Und man kann auch als Shop ein Shop-Experience aufbauen. Online-Shops sind alle generisch. Nimmst du das Logo raus, wirst du nicht mehr große Unterschiede sehen. Und über AR hat man eben die Möglichkeit, wirklich Shopping-Experiences wieder aufzubauen und einen Nutzer in einem Shop zu guiden, dass er sich wirklich Produkte ausprobieren kann und ein Shopping-Erlebnis hat und eine Marke erleben kann. Und das gibt alles Augmented Reality Shops.
Also wie intensiv ihr an das Thema rangeht, würde ich zumindest so interpretieren, kann man ja auch daran sehen, dass ihr vor kurzem eine deutsche Firma übernommen habt. Fit Analytics heißen die, die machen ja, glaube ich, genau sowas, dass sie so diese Anpassungsfähigkeit von Klamotten auf Körper, da relativ großer Deal, ne, in der Berliner Startup-Szene, also schon richtig viel Geld, kann man nachlesen, ist da geflossen. Ich glaube, eine neunstellige Summe. Warst du auch involviert?
Ich war nicht involviert, aber ich kenne die Jungs von Fit Analytics ganz gut. Wir arbeiten eng zusammen und das ist ein total spannendes Startup. Also um zu skizzieren, sind 180 Leute und die haben von großen Modelabels haben sie sämtliche Größenangaben. Und ein Pulli von einer Marke ist eben nicht im gleichen Schnitt wie von einer anderen Marke. Und diese Recommendations wird sicher zukünftig auch über Augmented Reality zur Verfügung stehen, dass einem ein Vorschlag gemacht wird, welche Größe man von einem bestimmten Produkt braucht, dass es wieder passt.
Also okay, das Thema Shopping und Anpassen und Kleider ausprobieren, insofern relativ großes gerade bei Snap.
Richtig, Riesenthema Shopping und AR, das passt einfach zusammen.
Sagen wir jetzt, abseits von AR, was würdest du sagen, differenziert Snap noch? Gerade jetzt, wenn man guckt so auf diese Kohorte, auf diese Generation vielleicht auch, da ist ja Instagram ein Thema, da ist sicherlich auch TikTok ein Thema, aber Snap ist irgendwie auch immer da und auch immer nach wie vor groß.
Wir sind hier, um zu bleiben. Und wir haben damals mit Stories sicher ein cooles Format entwickelt, was heute so zum Standard geworden ist. Und Innovationen, die setzen sich durch. Und heute ist Stories etwas, was es auf sämtlichen Plattformen zu finden gibt. Und da haben wir sicher einen Trend gesetzt mit diesem Ephemeral, mit diesem Vergänglichen, das nach 24 Stunden oder nach dem Ansehen eine Story dann auch weg ist. Und das macht die Sache so spannend für die Generation Z, die ganz genau weiß, was sie da draußen im Netz tun. Das möchten sie nicht unbedingt, dass das für immer im Netz bleibt, sondern dass das danach ähnlich wie eine normale Unterhaltung auch weg ist. Und ich glaube, da haben wir einen wahnsinnig spannenden Trend sind wir einem spannenden Trend aufgesetzt und haben ein cooles Produkt entwickelt. Und heute ist das im Shopping-Bereich, im Kommunikationsbereich nicht mehr wegzudenken.
Also das heißt irgendwie, ihr seid sozusagen auch in Deutschland gefühlt von den Reichweiten ja ungefähr gleichberechtigt zu Instagram und TikTok?
Wir haben 13 Millionen Nutzer in Deutschland. Wir haben die Generation Z auf unserer Plattform. Das sind die 13- bis 25-Jährigen. Aber man darf da nicht den Fehler machen, denken, dass die Zielgruppe sehr jung ist. 80% unserer Nutzer sind über 18 Jahre und somit absolut relevant. Die wachsen mit uns und sind natürlich auch für die Werbeindustrie spannend und relevant.
Und was macht ihr jetzt mit ProSieben? Ich habe gesehen, da gab es irgendwie einen größeren Deal.
Wir haben eine große Partnerschaft mit ProSieben, sind wir eingegangen. ProSieben hat fantastischen Content, unglaublich coole Shows. Und wir bieten letztendlich ProSieben so ein zweites Zuhause, nämlich dort, wo die Nutzer sind. Die Generation Z sind nicht unbedingt die, die vorm Fernseher sitzen und so diesen Lagerfeuer-Moment genießen, sondern die schauen in anderer Form. Die sehen vertikal den Content und sämtliche Shows, die bei ProSieben produziert werden, also ob das The Masked Singer ist, The Voice, Joko Klaas, wird es jetzt auch auf Snap geben. Und das ist eine Verlängerung dieses Contents auf unserer Seite, nämlich dort, wo die Nutzer sind. In anderer Form, in Kurzform, in vertikaler Form und eine super spannende Partnerschaft. Und wir freuen uns drauf, ProSieben auf unseren Seiten zu haben.
Ist es denn generell so, dass nochmal bei ProSieben kann ich mir noch am ehesten vorstellen, aber dass auch Brands verstanden haben, wie sie bei euch funktionieren müssen. Also bei der Bundeswehr ist es ja gerade so ein bisschen beschrieben, Zalando auch. Aber so bei vielen Brands habe ich das Gefühl, gerade wenn sie so an jüngere Zielgruppen rangehen, das ist dann manchmal so ein bisschen, ich glaube, dass das Jugendwort dafür heißt cringe. Also ja, Fremdschämen, irgendwie nicht ganz so cool. Man versucht dann da sich so bei den jungen Leuten da irgendwie so einzuschmeicheln. Aber also man muss ja schon eine sehr authentische Sprache haben für die jeweilige Plattform auch noch. Wie siehst du, klappt das einigermaßen?
Naja, das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Ich bin 48 und das Wort Grinch, in der Tat, du hast es gerade gesagt, ist ja so, ist man authentisch. Und ich glaube, als Brand darf man die Nutzer, muss man ernst nehmen und man muss verstehen, was geht in den Köpfen der Nutzer rum. Und wenn man sich mal so die Generation Z heute anguckt, die gehen auf Demonstrationen, die gehen für Black Lives Matter oder Fridays for Future auf die Straße. Ich habe das nicht gemacht in meiner Jugend. Und das ist total spannend, die Zielgruppe und die Generation, die ist sehr kritisch und man muss sich mit der Zielgruppe auseinandersetzen und man kann ihnen nicht irgendetwas verkaufen, was nicht im Markenkern auch mit drin ist. Und ausprobieren ist wichtig, authentisch sein, die Zielgruppe verstehen. Wir helfen gerne. Wir haben kreative Teams bei uns bei Snap in Deutschland und wir wissen, was funktioniert. Aber Werbetreibende müssen einfach auch so ein bisschen den Mut haben, sowas mal auszuprobieren und dann entwickelt sich das, glaube ich, auch ganz schnell von alleine.
Also aber ihr seid jetzt offensichtlich open for business in Deutschland, also man kann euch ansprechen. Du hast mittlerweile, wie groß ist dein Team hier in Deutschland?
Wir haben hier ein größeres Team, ungefähr 30 Leute. Wir wachsen gerade stark. Wir sind im Creative-Bereich sind wir stark aufgestellt und wir freuen uns über jeden Werbetreibenden, der mit uns arbeiten will. Vor allem im Shopping-Bereich sind wir gut aufgestellt. Wir haben tolle Produkte, tolle Entwicklungen und gerade für E-Commerce-Kunden ist Snap in meinen Augen absolutes Muss in der Zukunft.
Macht ihr das meistens mit den Kunden direkt oder viel über Agenturen?
Nee, wir arbeiten extrem eng mit Agenturen zusammen, stehen aber jedem Kunden offen und egal ob groß, ob klein, ob Performance oder Branding orientiert, wir arbeiten eng mit allen Kunden und Agenturen zusammen.
Okay. Also soweit das Update zu Snap. Ich glaube, in den nächsten Wochen, Monaten könnte noch einiges zu Snap bei uns kommen. Wir haben da gemeinsame Pläne. Ich will noch nicht alles verraten, aber da kommt noch einiges. Wer noch mehr hören möchte, wie gesagt, es gibt jetzt eine größere Kino sozusagen, die wir bei YouTube machen mit der Carolina. Da kann man auch viele von den Sachen sehen, die du gerade beschrieben hast. Da haben wir uns echt ein geiles 15-minütiges Video ausgedacht. Also bitte reinschalten. Und ansonsten, Götz, hören und sehen wir uns, wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich hier nochmal wieder.
Und auf der OMR 2022.
Da auch. Das ist, inkludiert das natürlich auch. Absolut. Alles klar.
Danke dir, Philipp.
Jo, ciao.
Ciao.
Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch im Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen. Soll ich hier explizit erwähnen, aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.